Lea,
Jan Philipp,
das sind wir.
Und wir sind
zufällig verwandt. Oh mein Gott, ein völlig neues Podcast-Intro ist gedroppt.
Heute ist nämlich Andersrum-Tag.
Es ist nicht Andersrum-Tag.
Es ist Tag Andersrum.
Genau. Und deswegen wissen wir auch heute nicht, welche Folge es ist.
Folge 7.
Irgendwas, wir sind was in den 70ern?
70.
78,
ich habe doch vorhin noch geguckt, bin ich komplett
79,
dumm. 80. 81, 82. Wie spannend, dass hier gerade, wenn ich, als ich Spotify geöffnet habe, kann es sein, dass du dumm bist vom das Lumpenpack läuft. Weil wir sind dumm und so. Ja. 77, habe ich doch gesagt.
77.
Und mir ist aufgefallen, ich habe ja. Ich habe ja.
Entschuldigung.
Welcher Botschafter bist du heute?
Es ist wieder. Es ist nicht einer dieser Tage, es ist einer dieser anderen Tage.
Der andere Tag.
Wo man ein bisschen Gungingang. Was wolltest du gerade sagen?
Letztes Mal war ich ja dafür zuständig, hochzuladen.
Ja.
Hatte ich gemacht.
Ja.
Sonst wäre nicht Folge 77, sondern noch Folge 76. Aber ich hab eine Folgenbeschreibung im Philipp geschrieben.
Oh, aber
sie
ist nicht
da.
Oh.
Wo ist sie denn?
Wo hast du sie denn reingeschrieben?
Ja, da. In dem Feld, wo Platz war. Falsch, ne? Hatte ich dann gemerkt. Aber nachher erst, als ich dann geguckt hatte.
Wir gucken uns das später mal an, wenn wir das hier die Postproduktion davon machen.
Ja, okay.
Und so habt ihr, liebe Leute da draußen, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen, was hinter dem grauen Vorhang
da ist eine
stattfindet.
Wand.
Die Wand der Idiotie.
Gegen die ich feste gelaufen bin.
Gegen die wir auch immer wieder.
Ja, feste laufen.
Herzhaft ja. Dagegen laufen.
Das ist eines unserer größten Hobbys.
Ja, gegen die Wand der Idiotie anzurennen.
Ja.
Um sie zu durchbrechen.
Und
mit der Schädeldecke der Weisheit.
Erkenntnis. Ach
ja.
So.
Beides.
Ich war bei Platon.
Ja.
Wegen Höhle.
Höhlengleichnis, genau. Höhlen bestehen auch aus Wänden.
Aus Wänden, ja. Genau. Da ist ja auch, das Höhlengleichnis ist ja,
ja,
Menschen laufen gegen die Wände, feste,
ja,
und versuchen so rauszukommen.
Genau. Und
die Schatten der Wirklichkeit tragen dann die Leute, die feste genug gegen die Wand gelaufen sind, nach draußen. Zum? Streichelzoo. Der Erkenntnis.
Und zwar Streichelzoo der Erkenntnis.
Ja, ich glaube, Streichelzoos.
Streichelzoo der Erkenntnis ist auch ein guter Folgenname für heute.
Müssen wir aufschreiben, sonst vergessen wir es.
Streichelzoo der Erkenntnis. Hallo. Wenn ihr den grauen Vorhang und die Wand der Idiotie dahinter sehen wollt, dann unterstützt uns auf Patreon für nur 2 € im Monat oder $2. Ich weiß gar nicht, wie Patreon das macht.
Das weiß niemand so
das
genau.
Weiß niemand,
wir sind
das weiß
nur,
auch
nur dabei.
Ja, und das ist prima. Viva Bochum.
Viva Bochum. Wir lieben das Ruhrgebiet.
Die Kohle und den Dunst.
Den Dunst. Das war lustig, ja. Das war gut.
Das ist lustig, dass das immer noch so anhält. Das ist ja eigentlich mehr so eine Art kulturelles Skelett irgendwie, weißt du, was ich meine? Also es ist ja keine Zeche, ist ja aktiv hier.
Ja, aber alle Zechen sind in Benutzung. Also nicht für den Kohlemann, sondern für den Kulturmann.
Kulturmann.
Und die Kulturfrau.
Ja.
Ja, gibt ein Museum, gibt eine Veranstaltungsstätte, gibt
ja.
Weiteres.
Aber die Identität hat sich ja nicht gewechselt hin zu, wir sind jetzt Kulturgedöns.
Nee, stimmt.
Sondern bleibt halt weiter dieses Skelett, dieses identitäre Skelett übrig, dieses Bergbau und Ruhrgebiet und geboren auf Kohle und so weiter. Und
ja.
Das ist halt faszinierend, weil, Das war halt so viel näher an den Leuten dran, als Kultur das häufig ist, ne?
Weißt ja, du? Das stimmt.
Das ist viel identitätsgebender für die Leute, auch wenn das gar nicht mehr da ist.
Ja.
So prägend ist das.
Und auch wenn es schlimm war, ne? Also unter Tage zu arbeiten, wird ja im Ruhrgebiet gerne romantisiert, ist ja aber eher eine schlimme Sache.
Muss ja auch romantisiert werden, ne? Also du musst das ja verklären, damit du das aushalten kannst.
Ja, das stimmt.
Ein Stück weit.
Und ich habe neulich einer meiner Kolleginnen und Freundinnen im Büro erklärt, man sagt ja weg vom Fenster oder weg vom Fenster, irgendwie, sag mal weg vom Fenster, wenn jemand gestorben ist.
Ja.
Und dass das ja aus dem Bergbau kommt.
Ja.
Also weil die Leute ja dann abends oder wenn sie halt nach Hause kamen, an den Fenstern hingen, um frische Luft zu atmen.
Ja, und die haben da haben sie besser Luft bekommen, wegen der Staublunge.
Genau, und wenn die dann halt nicht mehr am Fenster waren, um zu atmen, wusste man, die sind gestorben. Deshalb sagt man das ja so.
Ja.
Und,
ist schon krass irgendwie, ne?
Ist wirklich krass. Und es hat sie total fasziniert, dass es halt aus dem Ruhrgebiet kommt und daher kommt und so. Und jetzt sagt sie das ständig. Finde ich ganz lustig.
Ich habe mir mal einen kleinen Fauxpas erlaubt.
Oh oh.
Und zwar, wann war das? Ich glaube, entweder 2022 oder 2023, irgendwie so in dem Dreh. Es muss Corona gewesen sein, also vielleicht eher so 21, 22. Gab es über den Sommer mal eine Fernsehaufzeichnung, die in der Henrichshütte, was kein Bergwerk ist, sondern eine Hütte. Ich glaube, was waren die da? Stahl?
Ja, die hatten aber auch. Also sie hat auch einen Förderturm, aber der wurde abgebaut und nach China verkauft.
Ach so, okay. Auf jeden Fall ist das jetzt halt auch so eine Mischung aus Museum und Kulturareal.
Ja.
Und da haben die halt eine Fernsehshow gemacht, die auch gestreamt wurde und so weiter.
Mhm.
Und da bin ich, und das war halt dann mitten in dieser Industrieszenerie, in dieser,
finde ich ja wunderschön,
in diesem Hütten. Gedöns,
ja.
Und total krass. Und da bin ich dann auf die Bühne gekommen und habe gesagt, das ist schon krass, dass, wenn man sich vorstellt, dass ich jetzt hier auftrete, es gibt Leute, die sind jetzt tot, weil die hier gearbeitet haben.
Oh.
Und Leute waren so, und dann war so, anyway, Comedy.
Ich schwöre, ich bin eigentlich lustig.
Ja.
Ja, das ist schon grausam. Aber ich finde die Henrichshütte einen ganz spannenden Ort. Eben, ja,
super spannend.
Weil da ja in den 80ern kamen ja Leute aus China und wollten das quasi eins zu eins abbauen und in China wieder aufbauen.
Ja.
Und weil die sich aber nicht verständigen konnten, das habe ich mal in Henrichshütte gelernt, haben die mit so Farbkreisen gearbeitet. Also ne, dann hatte eine Farbe eine bestimmte Bedeutung, so das darf auf gar keinen Fall mit, das darf auf jeden Fall mit und da müssen wir noch irgendwie, müssen wir noch schauen, so ein Farbsystem.
Ja.
Und die sieht man heute noch, diese Farbkleckse an manchen Stellen.
Ach,
und manches ist halt komplett abgebaut worden.
Ja.
So ein Schornstein zum Beispiel, der ist auch komplett abgebaut worden und halt irgendwo in China wieder eins zu eins so aufgebaut worden.
Abgefahren.
Lustig, oder? Also spannend. Ich weiß nicht, wie
halt
lustig
auch,
das ist, aber.
Ist halt auch clever, ne? So, anstatt das halt irgendwie von, anstatt das halt von null neu zu erfinden, halt, du lernst ja auch die Funktionsweise und die Konstruktionsweise durch den Auf- und Abbau und so weiter. Und ich, was ich auch so spannend daran finde, ist, das System mit den Farbklecksen, also, dass du ein Symbol hast, das in unterschiedlichen Sprachen aber dieselbe Bedeutung hat, funktioniert so nicht auch chinesische Schriftsprache? Also,
spannend.
Ist das nicht so, dass die haben quasi ein Zeichen und das bedeutet dann, keine Ahnung, Schornstein in dem Zusammenhang. Und auch wenn du unterschiedliche Dialekte beziehungsweise unterschiedliche Sprachen, so wie Mandarin oder Kantonesisch sprichst, dann bedeutet das aber in beiden Sprachen dasselbe, obwohl die nicht dasselbe, denselben Laut dafür artikulieren.
Ach, wie cool.
Nochmal an dieser Stelle kleine Einschränkung. Ich habe das mal irgendwo gehört.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
Ja, ja.
Das ist jetzt wieder so eine Buddha kommt aus Neapel-Kiste.
Bella Napoli. Okay. Aber ich finde im Ruhrgebiet Henrichshütte mega spannend. Deutsches Bergbaumuseum. Unfassbar cool. Man kann unter Tage und auf den Förderturm. Jan Philipp, das wurmt mich jetzt. Ich muss jetzt eben nachgucken, was die Henrichshütte gewesen ist.
Ja, mach das mal. Was ich so lustig finde, ist, also das Bergbaumuseum, da ist ja gar kein echter Stollen. Das ist ja, das haben die ja angelegt. Das ist ja, eine Simulation eines Bergwerks.
Ja, du fährst ja auch mit so einem Aufzug runter,
ja,
der halt nur ein Stückchen unter die Erde fährt.
Ja, der
aber
fährt
der,
gar nicht wirklich so tief, der simuliert nur.
Genau, der simuliert nur. Und dann ist da, sind da ja auch so Promis, die dann sagen, ah, Glück auf und so ein
ja,
kleines
so Ralf Möller
ja,
und sowas.
Genau. So, und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Also, die Henrichshütte ist ein ehemaliges Hüttenwerk in Hattingen und wird heute als Museum betrieben. In der Nähe liegt der Henrichsteich. Was ist denn ein Hüttenwerk? Ich gehe mal auf das Hüttenwerk drauf. Ein Hüttenwerk ist eine industrielle Anlage, die durch Anwendung überwiegend thermischer Verfahren aus natürlichen Vorkommen oder Altmaterial metallische oder nicht metallische Rohstoffe gewinnt. Die Werke werden je nach dem überwiegend erzeugten Produkt als Eisenhütte, Kupferhütte, Bleihütte, Schwefelhütte, Glashütte und so weiter bezeichnet. Generell ist die Verhüttung eine Folge von Prozessen, bei der Erze gepocht, gewaschen, geröstet und geschmolzen werden. Ich habe nichts verstanden. Was wurde da jetzt gemacht?
Naja, also so aus Rohstoffen, sowohl metallische als auch nicht metallische Sachen. Also
eine alles.
Hütte kann alles
eine
machen.
Eine Hütte kann alles machen. Edelstahl, Henrichshütte hier. Gegründet wurde die Henrichshütte 1854. Ihren Namen erhielt sie auf Anregung des ersten Hüttendirektors Karl Roth nach dem Grafen Heinrich zu Stolberg-Wernigerode. Sie war eines der traditionsreichsten Hüttenwerke des Ruhrgebiets, bekannt für ihren Edelstahl.
Ja.
Aha, Thyssen AG. Ja, er hat das dann gekauft.
Ja.
Ja. Also Stahl.
Also es ist eigentlich einfach, eine Hütte ist immer was, wo aus einem Rohmaterial ein weiteres Produkt gewonnen wird.
Ja. Ich dachte, das wäre auch eine Zeche gewesen. Naja. Nee, offensichtlich nicht. Ja. Dann ist wahrscheinlich von der Zeche nicht am Bergbaumuseum, sondern vielleicht Zeche
Karl
oder Zeche
Konstantin
oder Zeche, ich meine die andere da hinten.
Welche?
Da hinten bei Hamme.
Prinzregent?
Hamme, nee, wie heißt denn die? Zeche Sebastian? Nee. Zeche.
Weiß ich nicht.
Wie heißt die denn?
Ich kann es dir nicht sagen, Lea.
Weiß ich auch nicht. Wir haben ja auch 1 Milliarde Zechen.
Ja. Glaubst du, das heißt deswegen Hütte, weil ich habe mal gesehen, wenn im Mittelalter eine Burg gebaut wurde, dann haben die einzelnen Gewerke, die einzelnen Handwerke haben sich halt dann in Burgnähe so kleine Hütten gebaut, wo sie dann ihre Berufe ausgeübt haben. Ne? In der einen war dann der Schmied, in der anderen waren Steinmetz und so weiter. Und so fort. Und glaubst du, das kommt daher, dass das heute noch Hütte heißt?
Bestimmt. Klingt so. Ja. Also klingt logisch. Aber wir wissen nicht.
Ja, ist eher eine kosmetische Verknüpfung. Weil
ich habe einen Funfact für dich. Wusstest du, dass Deutschland mehr Burgen und Schlösser hat, als es in den USA McDonald's gibt?
Ja, wusste ich, weil du mir das letztens gesagt hast.
Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Das habe ich bei Instagram gelesen. Muss ich ehrlich gestehen, Quelle, vertrau mir, Bruder.
Kennst du das Wort Trutzburg?
Nee.
Und zwar einer der Gründe, weswegen es so viele Burgen gibt oder gab in Deutschland.
Weil die aus Trotz gebaut wurden, wenn du dann
tatsächlich hängt das damit zusammen, die haben ja damals, gab es ja die Idee eines Nationalstaates oder eines Staates überhaupt noch nicht so in der Form.
Ja.
So, die haben in Gebieten und Gebietskontrollen gedacht, deswegen auch so Grenzen waren schwammige Kisten damals. Ja.
Und viel umkämpft.
Ja, die sich dann natürlich entlang natürlicher Merkmale wie Flüsse,
Wälder.
Gebirge und so weiter, Wälder, ja. Orientierten. Aber schlussendlich ging es halt darum, dass du Kontrolle über ein Gebiet ausgeübt hast. Und wer Kontrolle über das Gebiet ausüben konnte, der da gehört es dann dazu. Hm. Und deswegen ist einer der Gründe, weswegen so eine Burg immer meist relativ hoch gelegen ist, damit man weit gucken kann, weit kommen da irgendwelche Feinde, die uns das Gebiet streitig machen wollen.
Alles, was das Licht berührt.
Ja, genau. Und was man dann in sehr umkämpften Gebieten gemacht hat, ist, wo wir wollen aber das Gebiet haben und diese ständigen Scharmützel von irgendwie, also diese riesigen Schlachten mit irgendwie mehreren Zehntausenden, die gegeneinander kämpfen, das ist ja ein Ding der Antike, das ist ja im Mittelalter gar nicht bis extrem selten passiert. Also ja, so eine mittelalterliche Schlacht waren auf der einen Seite 50 Mannekes, auf der anderen Seite 75 Mannekes, die dann sich im Wald getroffen haben und sich dann gehauen haben.
Wie heute die Fußball-Ultras, ne? Oder Hooligans, nicht Ultras. Hooligans,
ein bisschen,
die sich
also es gab auch Fäden damals. Ja, ja. Viele Ritter haben einfach ein bisschen Beef angefangen mit anderen Rittern, ja, damit sie halt aber halt ihr quasi ihren Stand rechtfertigen konnten, auch so ein bisschen. Wenn du so eine Kriegerkaste hast, aber da ist halt niemand, der den sie hauen können, dann müssen sie halt was anzetteln, ja, um ihre Position zu rechtfertigen.
Na klar, ein Ritter so muss kämpfen. Und wenn wo kein Kampf? Ja,
der gesellschaftliche Vertrag im Mittelalter war ja, ne, die Ritter beschützen die beiden anderen Stände, also ne, also der Adel beschützt den Klerus und das einfache Volk, die Bauern. So. Und manchmal war es ein bisschen so, wovor beschützt ihr uns denn? Vor dem, was wir euch antun, wenn ihr unseren Schutz nicht annehmt, so ein bisschen. Oh. Aber ne, da musste viel rumgebieft werden. Und was man dann manchmal gemacht hatte, wenn so diese Scharmützel nirgendwo hingingen, ist, dass man, um dasselbe Gebiet zu kontrollieren, auf den Hügel nebendran auch eine Burg gebaut hat. Eine Trutzburg, die der anderen Burg trutzen sollte.
Aber Jan Philipp, ich habe dazu eine Frage.
Ja.
Also so eine Burg ist ja nicht in einer Nacht errichtet.
Ja.
Das heißt, das muss man doch mitgekriegt haben, wenn die da anfangen, irgendwie schwere Steine hochzuschleppen.
Ich muss gerade so ein bisschen an die eine Stelle aus Monty Python, die Ritter der Kokosnuss, denken, wo diese Burg voller Franzosen ist und du hörst so aus dem Wald so Schreinergeräusche, so einfach sägen und hämmern und Bäume fällen, ja, und so, und die gucken, was passiert.
Ja, und da denke ich mir doch, also das muss doch wer mitkriegen, wenn du irgendwo aus Trotz eine Burg hinbaust.
Natürlich.
Kriegt doch wer mit.
Natürlich.
Ja, dann geht doch da, wozu haben die denn Ritter?
Dann
sollen die Ritter da hingehen und die Burg wieder kaputt machen.
Ja, aber also das ist ja dann häufig auch mit Belagerungen einhergegangen. Ne? Die eine Burg wurde belagert und dann hat man eine andere aufgebaut und so weiter. Und tatsächlich waren auf einer Burg gar nicht so viele Leute. Also du brauchst nur so, weiß ich nicht, 10 bis 15 Leute, um so eine Burg effektiv bemannen und verteidigen zu können.
Ja, aber die zu bauen brauchst du doch mehr
als
15 Leute.
Ja, da brauchst du natürlich mehr als 15 Leute und das dauert halt auch super lange.
Ja.
Aber was die halt gemacht haben ist, die haben jemanden belagert in seiner Burg und dann konnten die Leute ja nicht raus oder nur durch so Schleichwege. Dann dauert so eine Belagerung ja auch manchmal relativ lange und irgendwann, wenn die dann aber weiter müssen, was anderes zu tun haben, dann wird halt dann da eine Burg gebaut. Teilweise noch während der Belagerung wahrscheinlich angefangen.
Boah, die stressige Zeit.
Die stressige Zeit.
Du bist so ganz normal da an der Burg, machst da dein Tagwerk,
ja,
und dann belagert das jemand und dann baut ein Hügel weiter jemand eine andere Burg auf und dann denkst du, ja gut, jetzt hier eine durchschnittliche Belagerung, jetzt habe ich hier 2 Wochen, kann ich nicht raus.
Oh, länger.
Und dann, ja, aber dann ist halt eine aufwendigere Belagerung und die haben sonst nichts zu tun und dann, ja, hängen die da 5 Jahre und du denkst dir, boah, ich wollte doch mal raus, die Oma besuchen, aber geht nicht.
Sie braucht Wein und Kuchen.
Ja. Stell mal vor, Rotkäppchen wäre zu einer Zeit gespielt, wo es Belagerung gegeben hätte. Die Oma hätte keinen Wein und keinen Kuchen gehabt und der Wolf hätte die einfach gefressen und dann wäre Schicht im Schacht gewesen. Ja. Schicht im Schacht ist auch so ein Ding aus dem Ruhrgebiet, ne?
Ja.
Wäre die weg vom Fenster, die Oma.
Ja.
Voll stressig, Alter.
Es war mega stressig.
Ja.
Es gab so viele Regeln für das Zusammenleben, die aber nirgendwo aufgeschrieben waren, weil ja auch niemand lesen konnte oder schreiben, also nur so ganz wenige Leute. So.
Ja.
Aber für die meisten Leute war Lesen und Schreiben einfach nicht relevant.
Mhm.
Und
I wish.
Aber es gab trotzdem ganz viele Regeln, dass was du kleiden darfst, wo du sein und dich aufhalten,
ja,
darfst, wen du ansprechen und wen du wie ansprechen darfst und so.
Ja, ja,
die,
ja.
Man kennt ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt im Podcast, eins der Klischeebilder, das wir vom Mittelalter haben, dass so gerade in mittelalterlichen Städten, mhm, irgendwo die Leute ihren Mist aus dem Fenster rausgekippt haben.
Ja.
So. Das stimmt überhaupt nicht. Das wäre totaler Irrsinn gewesen. Jetzt stell dir mal vor, da läuft halt die Tochter eines Ratsherren lang und du wirst sofort vor die Stadt geführt, aufgehängt und so weiter. Vor allem wegen jedem Scheiß, Diebe wurden ständig aufgehängt. Wie mega stressig.
Beruhig dich mal, Mittelalter.
Ja, richtig, also aber wirklich.
Boah, aber das ja.
Die Leute mussten sich buchstäblich in Eisen kleiden, um sicher zu sein.
Ja, und da denke ich mir, nee. Aber stell mal vor, wie schön das wäre, wenn für uns heutzutage Lesen und Schreiben nicht relevant wäre. Keine E-Mails, Jan Philipp. Es gäbe keine E-Mails. Und unsere Telefone könnten nur anrufen, weil man kann ja nicht lesen. Und dann musst du sagen, ruf den und den an und dann muss man reden. Und keine E-Mails, keine Verträge.
Stell mal vor, da musstest du dann da hingehen.
Ja, okay, das ist auch kacke, ne?
Ja. Und dann haben die Leute auch, ne, wenn du dann deine Verwandten besucht hast oder so im nächsten Dorf, dann hast du auch eine Weile da gelebt. Also so für ein paar Tage oder so.
Stell dir mal vor, wir müssen immer ein paar Tage die Verwandten bei Verwandten leben oder bei Freunden oder so.
Ja, weißt du, vor
mal
allem
ein Käffchen trinken,
weil, also
ist doch was Schönes.
Von hier aus bis die Stadt, also von Bochum aus bis da, wo wir aufgewachsen sind, Wuppertal, sind so 20 Kilometer.
Ja, 25.
Das müssten wir ungefähr, ja, das müssten wir dann laufen. Das wäre auf jeden Fall so eine Tagesreise.
Ja, warte, ich guck mal. Kann man ja bei Google Maps machen, ne? Von hier direkt mal zu unseren Eltern nach Hause. Route. Ja, mein Standort, genau.
Okay.
Aua. Ich habe Unterleibsschmerzen. Mein Handy jetzt laufen, das dauert 7 Stunden 42 Minuten.
Ja. Kompletter Arbeitstag.
Ja. Und du musst ja, kannst ja auch nicht 7 Stunden 42 Minuten durchgehen.
Ja.
Muss ja auch mal Pause machen.
Genau.
Ist ein Tag dahin. Ja. Ja. Tatsache.
Und das legen wir heute in einer halben Stunde zurück. Weniger, wenn es gut läuft.
Weniger, ja. Kein
so.
Stoß.
Und natürlich bleibst du dann ein paar Tage da, weil der Rückweg dauert ja auch wieder einen Tag.
Ja, stimmt. Das auch, wenn du in Urlaub fährst und dann so, ne, irgendwie 8 Stunden, dann bleibst du ja auch nicht nur zum Kaffee da.
Ja, schnell zum Kaffee nach Thailand.
Nee, das geht nicht. Also geht, kann man schon machen, aber ist ja auch kompletter Wahnsinn. Und so war es auch damals kompletter Wahnsinn, eine Tagesreise zu machen für mal Kaffee trinken.
Ja.
Gab's denn, wann gab's Kaffee? Noch nicht im Mittelalter, oder?
Also,
Kaffee war auch bestimmt ein reicher Leute Getränk.
Bestimmt. Kaffee ist doch, kommt doch aus Äthiopien.
Auch. Gibt.
Oder?
Gibt von vielen Orten Kaffee. Nicht so vielen, aber seit wann trinkt man Kaffee? Da, ich hab nur seit wann. Kaffee wird seit dem 9. Jahrhundert getrunken, zuerst in Äthiopien, wo die Kaffeebohnen entdeckt wurden. Von dort aus verbreitete sich der Kaffeekonsum über den Nahen Osten und erreichte schließlich im 17. Jahrhundert Europa.
Im 17. Jahrhundert, ja. Also 1600 bis 1700
ja.
Tranken, haben die Leute hier erst angefangen, Kaffee zu trinken.
Ja, beginnt mit Venedig.
Hm. Republik Venedig.
Aber wie heute, also pass auf, eine genaue Aufschlüsselung. 9. Jahrhundert, die ersten Kaffeekränzchen finden im Südwesten Äthiopiens statt, wo die
Blätter. Die ersten Kaffeekränzchen?
Steht da.
Heiliger.
Wo die Blätter und getrockneten Kirschen in heißem Wasser aufgegossen und getrunken wurden. Mhm. 14. Jahrhundert, Kaffee gelangt vermutlich durch Sklavenhändler in den Jemen. 15. Jahrhundert, im Jemen wird Kaffee erstmals in der heute üblichen Zubereitungsart mit gerösteten und gemahlenen Bohnen getrunken. 17. Jahrhundert, Kaffee wird in Europa, beginnend mit Venedig, zum ersten Mal getrunken und verbreitet sich rasch. Insbesondere in Kaffeehäusern, also Cafés, die zu Zentren des gesellschaftlichen und intellektuellen Lebens werden. Wurden.
Hm.
Ja.
Cool.
Krass.
Was ich voll cool finde, ist, dass eine Weile lang war es voll schick, bei Partys so Südfrüchte zu haben, sowas wie Ananas war super. Also die Leute wollten damit angeben, dass sie sich eine Ananas leisten können,
ja,
die ja unfassbar teuer war. Und dann konntest du eine Ananas mieten für deine Party. Ja.
Das wird ja schlecht.
Naja, aber für so ein, wenn du die nicht schneidest, die wurden ja dann nur so ausgestellt, damit die Leute sagen, oh, ich habe eine Ananas. Und dann für so ein paar Tage.
Oh, ich habe eine Ananas. Guck mal, eine Ananas.
Ja.
Und heute ist die Ananas das Symbol für Leute, die swingen. Wie lustig ist das denn? Guck, ich habe eine Ananas. Ja, ist doch auch so. Guck meine Ananas, wie groß meine Ananas ist.
Das ist auch, haben wir nicht beim letzten Mal so angeschnitten, dass
eine Ananas so angeschnitten,
voll viele Sachen gar nicht neu sind, sondern immer wieder dasselbe, nur mit unterschiedlichen Namen immer wieder kommt und man sich nicht so aufregen soll. So Swing, also ist ja auch was, so offene Beziehungen, zumindest eine Form von offener Beziehung auf einer gewissen Ebene. So.
Mm, am Hof, da wurde aber geananas, du, wieder die Ananas präsentiert wurde. Zu Hofe, sagt man ja, ne?
Du hast vollkommen einfach ignoriert, was ich gesagt habe. Du wolltest dein Ananas-Bit weitermachen. Das, ich respektiere
ich
mein
doch,
das.
Ich meine doch damit auch das, was du meinst. Die Liebeleien.
Ja, na, ja, ja.
Es wurde
ja
geswingt am Hof, Jan Philipp. Zu Hofe wurde geswungen.
Ja?
Ja.
Okay.
Nicht?
Weiß ich
doch
nicht. Du bist hier die Expertin.
Ich, nein! Ach, Jan Philipp, wir haben uns jetzt verrannt.
Ein bisschen. Ja. Ich habe schon wieder über das Mittelalter geredet. Ja, ich rede in jeder schön dritten Folge mindestens über das Mittelalter.
Sollen wir die Folge nicht Streichels oder Erkenntnisse nennen, sondern schon wieder eine Mittelalterfolge?
Genau. Wollen wir der Folge einen Titel geben, wo die Leute schon so richtig Bock drauf haben?
Hey, die Leute haben Bock ja wohl auf Mittelalter. Mega spannend.
Mega
weißt
spannend.
Du noch die Löwenzahn-Spiele-CD? Wo ja es ums Mittelalter ging?
Es gab mehrere, wir hatten mehrere Löwenzahnspiele. Wir hatten mindestens 1 bis 4.
Ja, und irgendwo ging es ums Mittelalter.
Ja.
Ja, und das
war. Es gab auch eins mit dem Weltraum, das fand ich besonders
ja, ich
gut.
Fand's richtig
wo
blöd.
Du musstest durch das Sonnensystem fliegen und die Planeten ja fotografieren.
Und wenn du zu nah dran geflogen bist, aber du musstest, also du musstest so eine Range abpassen.
Ja.
Wenn du zu weit weg warst, dann gab es wenig Punkte, weil das ja Foto nicht so schön war. Und wenn du zu nah dran warst,
Dann bist du
gecrashed.
Und du, wenn du an die Sonne kamst, musstest du dein Hitzeschild ausfahren.
Stimmt, ja.
Und es gab Asteroidenangriffe.
Ja, stimmt.
Die musstest du mit dem Laser kaputt schießen.
Und du bist in dieses in diesen Bauwagen rein und dann konntest du da so Sachen entdecken. Und was ich heute noch im Kopf habe, wenn jemand irgendwie sagt, ja, wo ist das denn oder so. Dann
wo
ich,
ist was?
Genau, wo ist was? Ich weiß gar nicht mehr, was das war in diesem Bauwagen, aber irgendwo, wenn man so mit der Maus drauf gehovert hat, hat es gesagt, wo ist was?
Weißt du, was ich nicht verstehe, ist Konzept von Löwenzahn, ne, die machen diese Kindersendung,
ja,
ne, wo Kindern Dinge erklärt werden und da ist dann so ein cooler, leicht schrulliger Typ mit einem alternativen Wohnkonzept, der wohnt in so einem Bauwagen,
ja,
und der erklärt dann alles.
Hat Streit mit seinem Nachbarn.
Hat Streit mit dem Nachbarn.
Sehr deutsch.
Sehr deutsch. Aber das ist ja alles noch nachvollziehbar, mhm, aber welcher Hajo hat eigentlich dann gesagt, als das alles so geklärt war, und wisst ihr, was noch fehlt? Der braucht so ein gruseliges Gitarrenbaby. So eine Mischung aus Baby Born und einer Ukulele.
Ja.
Und die hängt an der Wand und roastet ihn die ganze Zeit.
Oh mein Gott.
Die beleidigt ihn einfach.
Ich hab das komplett vergessen.
Ja.
Aber das war wirklich ein Ding.
Ja.
Ew.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das heißt.
Ich hatte
aber
das
es
komplett
war total
verdrängt.
Gruselig. Es hatte so Trichterohren,
ja,
und
so fette Ärmchen und Beinchen.
Ja, von
so Babybeinchen.
Ja, von so einer Babypuppe.
Ew. Und ja auch Augen.
Vor allem, es hat halt auch, also hat es wirklich das Konzept bereichert? Also es ist ein Ding, das auch da ist, aber
weil, offensichtlich nicht, ich habe es komplett verdrängt bis gerade eben.
Die Folge, ihn, also die Funktion, ihn zu roasten und ne, ihn so ein bisschen Gegenwind zu geben, hat ja schon der Nachbar.
Herr Paschulke.
Ja. Also wozu noch eine sassy Gitarre?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich hab das komplett
vergessen.
Vor allem
hatte das Ding einen Namen?
Weiß ich nicht.
Er hat auf jeden Fall mit dem gesprochen.
Wie, soll ich mal googeln?
Guck mal nach.
Ich google mal.
Wie heißt das Gitarrending von Peter Lustig? Wie heißt diese Abomination, dieses Schreckgespenst aus Fleisch und Technik?
Gitarrenähnliche.
Dieser Body-Horror, der da bei ihm am Wohnwagen hing.
Wie ist das jetzt nochmal?
Was?
Die Sendung?
Löwenzahn.
Löwenzahn, danke. Wie konnte ich das denn jetzt vergessen? Aus Löwenzahn.
Ja.
Wie heißt die Gitarre von Peter Lustig? Das Gitarrenbaby aus Löwenzahn heißt Fred. Ist eine kleine braune Gitarre, die Peter Lustig oft begleitet. Beleidigt, wollte ich jetzt schon sagen. Fred.
Fred.
Ja.
Das hat auch keinen Zusammenhang mit irgendwas.
Nee, nee, überhaupt nicht. Wir müssen mal ganz kurz Pause machen.
Hast du, okay.
Können wir Pause machen?
Können wir.
Pause? So.
Und wir sind zurück. Da musste eine kleine technische Pause eingelegt werden. Aber jetzt sind wir wieder da.
Wir sind wieder da.
Mit den besten Halbwahrheiten rund ums Thema Mittelalter.
Und Peter Lustig.
Und Peter Lustig.
Und Jan Philipp. Eigentlich wollte ich mit dir weder über das Ruhrgebiet, noch über das Mittelalter, noch über Peter Lustig sprechen.
Ja, es passiert dann halt vieles einfach so, ne?
Ja, sondern wir hatten so wieder so tolle E-Mails gekriegt.
Wir haben richtig tolle E-Mails bekommen.
Ja, einmal, das möchte ich gerne vorschieben noch, hatten wir in einer Folge über Alkoholgeschichten gesprochen und dass uns deswegen vielleicht ein Hörer flöten geht.
Ja.
Und es hat dabei jemand geschrieben, gerne Alkoholgeschichten, Herz.
Ich glaube, besagter Hörer hat mir auch geschrieben und gesagt, alles gut.
Ja?
Es haben sich ein paar Leute, so eine Handvoll Leute hat sich gemeldet und gesagt, ja, lecker Saufi, gib.
Ja, lecker Saufi. Aber wollen wir jetzt jeder eine Alkoholgeschichte erzählen?
Nein, wir sparen uns das fürs nächste Mal auf. Ich möchte gerne zu den E-Mails kommen.
Okay, ja, okay. Also pass auf, eine E-Mail fand ich ganz, 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 ganz toll. Da steht jetzt nicht drin, ob wir die vorlesen dürfen. Deshalb lasse ich den Namen weg.
Okay, anonymisiert. Ja?
Genau, also, na ihr lieben Zimtschnecken. So schreiben uns viele Leute an.
Ja, weil die Leute uns süß finden.
Ja, und weil wir Zimni heißen. Und zwar, die älteren Semester werden sich noch erinnern, die schon bei Tour de Skurril dabei waren. Damals gab es das Konzept von Moment of Shoes.
Der Moment of Shoes.
Der Moment of Shoes war, wenn man quasi, man hat jetzt zum Beispiel den Abwasch gemacht und hat dabei unseren Podcast gehört und dann reden wir über Abwasch machen.
Ja.
Dann ist das ein Moment of Shoes, weil wir über das reden, was die Person gerade in Wirklichkeit macht.
Ja.
So, pass auf. Jetzt hat diese Person geschrieben, ich hatte gerade einen Moment of Shoes, als ich die Folge 74, der schönste Streit aller Zeiten, noch einmal neu angemacht habe, weil ich beim ersten Durchlauf gestern Nacht tatsächlich immer wieder eingeschlafen bin. Während der davon berichtete, wie sie beim Filmgucken immer wieder einschlief.
Oh, ein Moment of Shoes.
Dieser Moment of Shoes ist mir dann aber erst heute früh beim Nochmalhören so richtig aufgefallen und ich musste darüber sehr kichern. Wenn ihr nur noch beim Lesen dieser E-Mail immer wieder einschlafen könntet, wäre der Kreis rund und wir können alle nach Hause gehen. Spaß. Im Flip ist trotzdem eingeschlafen. Euer Podcast versüßt mir wöchentlich die wilde Fahrt durch Raum und Zeit. Liebe Grüße.
Yay.
Und jetzt pass auf, Jan Philipp. Deswegen wollte ich die so unbedingt vorlesen.
Ja.
PS. Ihr wart neulich via Podcast auf einem Trip in Irland dabei, wo ich neben anderen wunderbaren Abenteuern meinen Partner einen Heiratsantrag gemacht habe. Herzchenring.
Oh, alles Gute für euch.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Yeah.
Also falls du dich in dieser E-Mail wiedererkennst, lieber Bräutigam oder liebe Braut, herzlichen Glückwunsch von uns.
Ja.
Und hoffentlich ist eure Hochzeit nicht wie im Mittelalter aus zum Beispiel Strategie, sondern aus Liebe.
Ja.
Das war cringe.
Aber auch süß.
Aber auch süß. Wir denken fest an euch. Und wenn wir keine Einladung zur Hochzeit kriegen, sind wir beleidigt.
Nö, gar nicht.
Gar nicht?
Nee.
Nee, man will Leute dabei haben, die man kennt, auch wenn man heiratet, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und also ich habe ja schon mehrmals wurde ich gefragt, ob ich bei Leuten bei der Hochzeit auftreten darf. Ich habe es nur einmal gemacht. Ob ich kann. Also es haben mich Leute gefragt, ob ich auf ihrer Hochzeit auftreten kann.
Würdest, ja. Ja. Ob du es tun würdest, ja.
Und
nee, das ist ja doof.
Ich habe das nur einmal gemacht, weil die beiden so liebsüß gefragt haben.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich mag das nicht so gerne, das sind so viele neue Leute
ja,
und dann aber direkt
okay.
auch so ein intimer Moment.
Ja, sehr.
Und
aber ja,
ja.
Das also ich finde auf Hochzeiten auftreten auch blöd, auch wenn ich verstehe, woher das kommt und so. Aber dann möchte ich das nochmal korrigieren, wenn ich nicht eingeladen werde zu eurer Hochzeit, dann bin ich beleidigt.
Ja, seid bitte nicht beleidigt, wenn nur Lea auftaucht.
Ich find's total cool. Ich find's mega geil.
Ja, auf
ja.
Hochzeiten sein, auch
ja.
wenn du die Leute gar nicht kennst.
Die Leute gar nicht kennen.
Warum?
Ich würde gerne jemanden mitbringen, vielleicht eine Freundin oder so,
ja.
wenn das dann okay ist. Das komme ich nicht.
Nicht mal den Typ, der hin und wieder bei dir wohnt?
Nee, das wäre ja dann, das wäre weird intim.
Echt?
Ja.
Warum?
Weiß ich nicht. Ist ja ein Gefühl.
Aber warum?
Warum? Oh, ja, komm, jetzt kommt Verhüll. Nee, ich würde dann, hä, wie cool, so Leute feiern, die irgendwie heiraten, weil sie sich lieben, nicht aus Strategie, sondern weil sie sich lieben und dann ja. kann man da Spaß haben und tanzen und so, mega cool. Ich würde sofort kommen, wenn ihr mich auf eure Hochzeit einladet, ich komme. Und ich habe Zeit, also vorausgesetzt, ich habe die Zeit, ne? Aber ein schönes Kleidchen anziehen und Stöckelschuh und so, aber nur einen. Und,
nur einen Stöckelschuh?
Ja, damit man den anderen Fuß immer ausruhen kann. Weil Stöckelschuh tragen ist anstrengend.
Hoppst du dann auch so?
Nee, normal gehen.
Aber dann gehst du ja immer so
ja.
rauf, runter, rauf.
Ja. Aber der eine Fuß ist immer entlastet.
Ja.
Und dann wechsle ich den Schuh.
Aber für die Hüfte ist es richtig scheiße.
Ja, pipapo, Hüfte, Schmüfte.
Okay, ja. Nee. Geh du auf Hochzeit von fremden Leuten und mach dir deine Hüfte kaputt, bitte.
Ich trage natürlich zwei Stöckelschuh.
Ja. Gut.
Toll, finde ich toll.
Jetzt ist es vernünftig.
Jetzt darfst du auf die Hochzeit von den fremden Leuten gehen. Ja.
Haben wir noch eine Mail?
Ja, natürlich. Wir haben noch mehr. Eine, die möchte ich sehr gerne vorlesen, weil die an mich geht.
Okay.
Und da bin ich ja ganz stolz drauf.
Muss ich rausgehen?
Nein, du stehst in Klammern.
Okay.
Also steht, hallo Lea.
Bin ich in Klammern jetzt auch anwesend?
Klammern anwesend. Sehr brav. Ihr könnt es nicht sehen, also außer ihr folgt uns bei Patreon. Jan Philipp hat sich eingeklammert mit den eigenen Namen.
Ja.
Also hier steht hallo Lea und in Klammern und hallo Jan Philipp.
Glaubst du, das ist, was manche Breakdancer versuchen, so geschweifte Klammern zu machen?
Wofür sind eigentlich geschweifte Klammern?
Damit du unterschiedliche Klammern hast, damit du die auseinanderhalten kannst. Glaube ich.
Hä, aber also, ich mache jetzt zum Beispiel hallo Lea in Klammern, also ja. runde Klammer auf und hallo Jan Philipp, geschweifte Klammer auf und hallo ja. Gisela, eckige Klammer auf, hallo Jürgen, eckige Klammer zu, geschweifte Klammer zu, runde Klammer zu.
Ja. Damit du die leichter auseinanderhalten, wie viele Ebenen das geht.
Ja, aber das sehe ich ja in den Klammern, die aufgemacht werden. Dafür brauche ich ja keine Schwufen und Ecken.
Ja, aber es ist, also wenn das alles immer dasselbe Symbol ist, ist das schwieriger auseinander zu friemeln, als wenn das unterschiedliche Sachen sind.
Und wann macht man so viele Klammern auf?
Mathe.
Ja, aber bei Mathe benutzt du ja extra keine unterschiedlichen. Da ist ja Klammer auf, ganz normal Klammer auf.
Ja, aber da bedeuten die Sachen dann auch was anderes, was? Ne? So. Ne, eckige Klammern und so. Waren eckige Klammern nicht zum Beispiel für so Mengen oder sowas? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Was ich denn? Ich war nie da in der Schule, ich kann es dir nicht sagen. Also jedenfalls, du stehst in Klammern. Hallo Lea in Klammern und hallo Jan Philipp. Ich wollte dir, / euch, einen Song und eine Künstlerin empfehlen für den Fall, dass du sie noch nicht kennst. Ich kann mir vorstellen, dass dir die Songs von Lydia the Bard auf YouTube zu finden inhaltlich gefallen könnten, weil es unter anderem um Feminismus geht. Das gefällt mir schon mal gut.
Mir auch.
Lila. Sie hat auch eine Reihe, wo sie die Songs der Disney-Prinzessin umschreibt zu der Bösewicht-Version. Das finde ich richtig cool.
Ja.
Ich bin nämlich jetzt auf so eine Disney-Party eingeladen, wo man sich als Disney-Charakter verkleiden muss.
So eine Disney-Party, du sagst das so, als ob das so ein Ding ist, was alle kennen würden.
Naja, Motto-Partys kennen, glaube ich, alle.
Okay, es ist eine Motto-Party mit dem Thema Disney.
Genau, Disney. Und mir war sofort klar, ich verkleide mich als Disney-Bösewichtin.
Und welche?
Erst wollte ich Ursula machen. Ich liebe Ursula.
Ja.
Und jetzt bin ich aber die böse Herzkönigin aus Alice im Wunderland.
Ab mit dem Kopf.
Genau. Und der Mann, der manchmal bei mir wohnt, der ist der Mad Hatter.
Cool, ne? Die ja nicht zusammen sind.
Die nicht, ja, pipapo, aber sie sind aus dem selben Universum. Und ich wollte einmal im Leben Partnerkostüm, Jan Philipp.
Ja, aber jetzt hast du es ja auch nicht.
Ja doch, bisschen. Ja, soll der Alice sein, oder was? Ich hatte...
Nein, aber der Herzkönig.
Oh, stimmt. Gibt's den? Ich dachte, die wäre so eine Matriarchin.
Ja, also den gibt's auch. Ich glaube, der ist ganz klein und sehr devot.
Das gefällt mir.
Aber was ihr gemacht habt, ist, wir machen ein Partnerkostüm. Ich verkleide mich als Batman und ich als Superman.
Ja, das gehört ja auch zusammen. Also erst wollte ich gerne Ursula sein.
Auch selbes Universum.
Und ich wollte gerne, dass der Mann, der manchmal bei mir wohnt, sich als diese eine von diesen bösen Muränen verkleidet. Aber das wollte er aus irgendwelchen Gründen nicht. Die hat ja so zwei so böse Muränen dabei.
Ja.
Und der, aber das wollte der nicht. Verstehe ich nicht.
Ja, weil das also wenig Persönlichkeit hat.
Ja. Aber wer ist denn zum Beispiel die Freundin von Mad Hatter? Hat er eine Freundin?
Nee.
Ja, guck.
Da könnte einer von euch als das Kaninchen gehen, das keine Zeit hat. Die sind befreundet.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ja auch voll schwierig mit den Bösewichten. Die sind ja meistens alleine.
Ja.
Weil sie böse sind.
Oh, gibt's ein Duo? Fällt mir ein Duo ein?
Ein Bösewichtsduo.
Bösewichtsduo.
Der Joker und Harley Quinn.
Ja.
Aber das ist leider nicht Disney, oder? Das würde ich sofort machen.
Nee.
Nee.
Das ist, also Joker ist DC und Disney hat aber Marvel, glaube ich, gekauft.
Ist das so?
Ist Thor dadurch eine Disney-Prinzessin?
Thor ist eine Disney-Prinzessin, ja.
Ja.
Ich
würde als Thor gehen auf die.
Joker ist kein Disney-Charakter.
Nee.
DC-Universum.
Ja, die Frage ist halt, ob Disney das DC-Comics gekauft hat.
Nein.
Aber ich glaube, die haben Marvel, Marvel gekauft. Aber bei DC-Comics war ich mir nicht. Das wäre natürlich auch krass, wenn das. Es ist ja so eine Rivalität seit vielen, vielen Jahren. Und wenn dann einfach Disney beides kauft.
Das
so,
wäre sehr lustig.
Uns egal, was ihr mögt, wir verdienen Geld.
Ja. Und wie bei Saturn und Mediamarkt.
Ja, und du, für dich war also klar Disney-Villain.
Ja.
Ja.
Also es muss was, ich wollte jetzt nicht Ariel.
Ja, das
mega
ist.
Mega langweilig. Außerdem muss ich dann nur so Muscheln an den Bubis tragen und das wäre wirklich unangenehm.
Was, also wenn man schon die rothaarigen Schiene fahren möchte, dann würde ich auch Merida, Braveheart, nicht Braveheart, Brave.
Die, das habe ich nie gesehen. Sorry, wirklich alle Animationsfilme nach 2005 sind mir ein komplettes Rätsel.
Wie ein komplettes Rätsel?
Verstehe ich nicht, wie man das gucken kann.
Warum?
Ja, weiß ich nicht.
Da sind voll viele tolle Sachen dabei.
Zum Beispiel?
Brave ist ziemlich gut.
Habe ich nicht gesehen. War es nach 2005?
Ja.
Ja, siehst du. Ich hab dich richtig outgeplayt mit Nonsens.
Ja, weil das ging so voll im Kreis.
Ja. Aber ich hatte gewonnen.
Verpiss dich mit deiner Kreislogik hier. Was ist das?
Ja, habe ich nicht gesehen. Worum geht's denn?
Naja,
langweilig.
Boah.
Ja, Philipp, das
ist unausstehlich.
Das war ein Scherz, Entschuldigung. Sag nochmal. Ich bin ja Bösewicht. Disney-Villain. Die sind ja nicht
ja,
nett.
Okay, also. Warum sollte ich das jetzt machen?
Ja,
also ich meine, wenn du schon gesagt hast, du bist Bösewicht.
Entschuldigung, ich höre jetzt ehrlich zu. Sag jetzt.
Die Geschichte von Merida, es handelt darum, sie ist Teil eines Bienenvolkes und steht kurz vor dem Abschluss und braucht jetzt einen Job und kommt dann aber mit der Welt der Menschen in Kontakt und verliebt sich
erzählst
da in eine Menschen.
B-Movie?
Ja.
Hast Merida gar nicht gesehen?
Doch, habe ich Merida gesehen.
Aber warum erzählst du dann B-Movie, den größten Quatsch, den es hier gegeben hat? Du argumentierst
für,
auf meiner Seite.
Für den Spaß. nee, die Story ist, sie soll verheiratet werden. Also es ist auch so Schottland im Mittelalter, bla bla bla.
Ja, ja.
Und sie soll verheiratet werden.
Buh.
Und das will sie dann nicht, weil sie
Yay.
Soll halt ne, nicht für Liebe, sondern halt für Strategie verheiratet werden, wie du es vorhin ausgedrückt hast. Und sie sagt dann, sie tritt dann in einem Bogenschießwettbewerb an, um ihre eigene Hand. Also der Wettbewerb wurde
wie
ausgerufen,
cool.
weil sie halt alle Bewerber ablehnt oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und gewinnt dann quasi ihre eigene Hand in Marriage.
Und darf sich dann selber heiraten.
Ich glaube schon. Es ist noch irgendwie ist noch ein Plotpoint, dass ihre ganze Familie in Bären verwandelt wird. Aber ich weiß nicht, wie das mit der, also das ist irgendwie die Hauptstory, aber ich weiß, vielleicht guckst du doch nochmal nach, ist eine Weile her.
Klingt bisher eine Mischung aus Mulan, Bärenbrüder und
Mulan ist eine Vicky. Ganz andere Geschichte.
Mulan ist doch auch eine Frau, die einen Mann spielt.
Ja, aber das macht Merida gar nicht.
Ja, aber sie versucht ihre eigene Hand zu gewinnen, weil sie nicht einen Mann heiraten will.
Ja, aber Mulan spielt ja einen Mann, um stellvertretend für ihren Vater in den Krieg zu ziehen, damit, weil ihr Vater alt und schwäch ist.
Schwäch ist doch ungefähr das Gleiche.
Weiß ich nicht, finde ich schon unterschiedlich.
Ja. Ich guck mal rein. Wie heißt der Film jetzt nochmal?
Ich glaube, heißt er einfach Merida im Deutschen, im englischen Original heißt er Brave.
Ich gebe mal einen, Merida-Handlung.
If he could be brave, would he?
Nicht Nerida, Merida heißt sie, ne?
Ja, mit M.
Martha. Nee, Merida.
Hast du wie das hieß nochmal dieses, das gab es bei unseren Großeltern mütterlicherseits, das war eine VHS-Kassette mit einem Animationsfilm über, ich glaube, ein kleines Mädchen in Paris, die in so einem Mädchenheim, Waisenhaus lebte, Madeleine.
Ja, und die Spielzeuge waren erweckt. Also der Vater hat ihr erzählt, dass die Spielzeuge zum Leben erwecken, wenn sie nicht hingucken. Dann hat sie mal versucht, die...
Ah, dann war sie nicht im Waisenhaus, wenn sie einen Vater hat, vermutlich.
Doch, der Vater war ja dann tot und sie hat immer versucht, die Spielzeuge zu entlarven und ist immer wieder durch Schlüsselloch geguckt.
Nee, das ist Toy Story.
Ne.
Ich rede von Madeleine.
Weiß ich nicht, wie das hieß, aber mir dämmert's da auch was.
Ja. Ja. Aber zurück zum Hauptthema, das eigentlich gar nicht das Hauptthema ist.
Nee. Die schottische Prinzessin Merida ist ein echter Wildfang und ein Ass im Bogenschießen. Als ihre Mutter sie gegen ihren Willen mit dem Erstgeborenen von einem der befreundeten Clan-Chefs verheiraten will, wehrt sie sich mit allen Kräften. In ihrer Verzweiflung bittet Merida sogar eine geheimnisvolle Hexe, ihre traditionsbewusste Mutter zu ändern. Ihr Wunsch geht anders in Erfüllung als erwartet.
Ja, sie wird dann einfach fucking Bär.
Um ihren Fehler wieder gut zu machen, das versucht
kannst
sie.
Kannst du bitte ein bisschen an der Arbeiten, Instruktion unklar, bin jetzt ein Bär.
Das ist kein Bär.
Okay, das war ein Wookie, Entschuldigung.
Eben, du hast mich immer korrigiert. So, ihr Wunsch geht anders in Erfüllung als erwartet. Um ihren Fehler wieder gut zu machen, muss Merida lernen, was echter Mut bedeutet.
Okay.
Und ich glaube, Originaltitel Brave. Merida, Legende der Highlands, ist es im Deutschen.
Ja.
Der ist schon, Alter, der ist 15 Jahre alt, der Film.
Ui, aber nach 2005, also für dich Garbage. Das ist ein guter Film.
Ja. Welcher ist noch gut nach 2005?
Ich weiß nicht, wann Filme rausgekommen sind, aber es ist einiges. Also es gibt ja auch noch mehr Teile von Toy Story. Ich glaube, Teil 3 von Toy Story ist definitiv nach 2005 rausgekommen und ist richtig gut.
Habe ich nie gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Mit dem bösen Jungen und dem Baby, was Spinnenbeine hatte. Boah, davor hatte ich richtig Angst.
You
es gibt inzwischen 5 Toy Stories, Jan Philipp.
You got a friend in me.
Der kommt nächstes Jahr. Toy Story 5 kommt nächstes Jahr ins
Toy
Kino.
Toy Story 5 kommt nächstes Jahr. Ja. Ach, was für wacky Abenteuer werden diese Spielzeuge noch erleben? Das habe ich total gebutschert einfach.
Aber guck mal, Toy Story 3 ist von 2010. Also, Garbage.
Okay.
Mhm. Toy Story 2 war sogar 1999. Mhm. Von wann ist denn dann Toy Story 1, Alter? Alter.
Alter. Wahrscheinlich auch irgendwie.
95. Ja. Oh mein Gott, er kam am 21. März 1996 in die deutschen Kinos. Wie kann das denn sein, dass ich das gesehen habe? Da war ich ja.
Ja, später auf VHS-Kassette, Lea.
Ja, stimmt. Das haben wir, Toy Story haben wir auf VHS-Kassette gesehen. Genauso wie meinen Lieblings-Disney-Film Die Schöne und das Biest. Ich weiß gar nicht, warum das mein Lieblings-Disney-Film war. Der ist so bescheuert.
Und trotzdem wolltest du nicht als Belle und der Typ, der bei dir wohnt, als Biest? Oder Gaston?
Ja, aber Gaston ist ja kacke. Ich wäre als Gaston gegangen.
Ja.
Ich bin Gaston und er ist das Biest.
Ja. Aber das habt ihr ja jetzt im Prinzip mit Alice im Wunderland gemacht.
Ja. Oh Mann, Hauptsache es ist aus dem gleichen Film, ey.
Oh, ich bin die Herzkönigin und er ist einer von den Flamingos, mit denen Crockett gespielt hat.
Ja, Mann.
Das hat so, schon so ein bisschen, dass du von ihm verlangt hast, er soll einer von den Aalen von Ursula sein, ist schon so ein bisschen so wie die Kinder, die in einem Schultheater den Baum spielen müssen. Hast du mal das Bild gesehen, dass von einem, der die Wiese gespielt hat, der nur grün war und auf dem Boden lag?
Meinetwegen auch okay. Ach Mann, ey. So, Jan Philipp.
Ja.
Wir haben aber noch eine E-Mail.
Wir haben noch eine E-Mail.
Ja, so. Also, Achtung, diese E-Mail darf ruhig vorgelesen werden. Hallo Jan Lea und hallo Jan Philipp.
Hallo.
Hallo Jan Blödmann. Ich heiße nicht Jan Lea.
Okay. Ich heiße jetzt Jan Lea.
Okay. Ich bin Lea und du bist Jan Lea.
Ja.
Nein, ist natürlich kleiner Spaß. Ihr könnt mich Jan Lea nennen. Ich hau euch dann vielleicht. Aber
ich komme auf
Spaß.
Eure Hochzeit und boxe euch.
Ja. Also.
Wäre das was, was du gerne für deine Hochzeit hättest? Also angenommen, du würdest heiraten wollen.
Jemand, der mich verprügelt?
Jemand, der so im Hintergrund steht und irgendwann so irgendwas Geheimnisvolles sagt und dann oder eine Szene macht und dann abhaut.
Nee, aber weißt auf meiner so? Beerdigung, bitte.
Einfach so Herren in dunklen Anzügen,
ja,
mit Sonnenbrillen, die so, ja, okay, ja.
Die dann gucken.
Richtig,
einfach nur.
Richtig ein.
Gut, danke.
Ja.
Das finde ich sehr cool.
Weißt du, was ich voll witzig finden würde fürs nächste Programm, wenn ich Security-Menschen auf der Bühne hätte, der nichts macht, einfach nur die ganze Zeit da stehen.
Das
ich hatte das mal.
Schon auch
ich hatte das mal bei einem Auftritt auf dem Open Flair.
Mhm.
Da hat sich einer von den Security-Leuten auf die Bühne gestellt. Und dann, das war das Open Flair, wo ich auch mein T-Shirt ausgezogen habe und dann kam irgendwann einer auf die Bühne und hat mich in den Nippel gekniffen und dann habe ich zu dem Security-Mann gesagt, so, was machst du ja eigentlich?
Daran erinnere ich mich gar nicht mehr.
Ich erinnere mich zum Glück, es gibt sogar Fotos.
Ja.
Also zumindest von dem, ich habe mein T-Shirt ausgezogen auf der Bühne. Aber das war auch legendär. Ich glaube, ich habe Gitarre gespielt auch,
ja,
so.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Das, ja, war ein krasser Rockstar-Moment, weil die Hütte,
ja,
hat gebrannt, Jan Philipp.
Ja. Müssen wir wieder mehr solche,
ja,
Sachen machen. Ich bin zu ruhig geworden,
du bist, ja.
Ja,
du hast dich.
Also mehr krawallig.
Ja, ne?
Ich bin,
du bist alt geworden.
Zu alt und intellektuell.
Ja.
Ja.
Weg davon.
Weg davon.
Und rein in.
Jugendlichen Party geil.
Ja.
Ja.
Ja. Aber hättest du das gerne auf deiner Hochzeit? Solltest du heiraten wollen?
Dass so dann irgendjemand im Hintergrund,
ja,
steht und dann irgendwann so ein Glas Champagner wirft, an die Wand wirft und sagt, das hätte ich sein sollen und dann,
ja,
rausrennt.
Ja.
Also wenn das mit der Person, die ich heiraten würde, abgesprochen,
ja,
ist, dann fände ich das,
dann
fänd ich das
sehr
gut.
Lustig,
aber, ne, das ist halt, ich nicht an dem Tag einen Prank machen.
An der Frau, nein.
Nein, nein.
Nein, nein, nein.
Das geht nicht.
Aber kennst du im Film, kennst du dieses Video?
Aber wenn man gemeinsam die Gäste prankt.
Ja, dann lustig.
Dann ist gut.
Kennst du dieses Video, wo so zwei so draußen heiraten auf dem Land und dann sagt der, ne, diesen Satz, den ja eigentlich niemand for real sagt, so dass Leute, die jetzt was dagegen,
ja,
einzuwenden haben sollen, jetzt sprechen oder für immer schweigen.
Ja.
Und dann war im Hintergrund einfach eine Kuh, die genau in dem Moment so in alle haben doll gelacht.
Ich glaube, das habe ich letztens erst noch gesehen.
Ja, sehr witzig. Ja. Sehr witzig.
Ja.
Aber die E-Mail, Jan Philipp, wir schweifen schon wieder ab.
Ja, es ist eine abschweifige Folge.
Zurück, back on track. Also, hallo Jan Lea und hallo Jan Philipp. Ich habe mich nun offiziell auch bei Fachpersonal mit Autismus und ADHS angesteckt.
Bei Fachpersonal angesteckt.
Also,
gehe ich ins Krankenhaus, das macht dich krank.
Eine Diagnose erhalten.
Ja.
In Anbetracht dieses medizinischen Notstandes habe ich mir natürlich direkt Karten für die illegale Straßentherapie in Essen gekauft.
Ich liebe diese Mail schon jetzt.
Das ist ja auch voll geil, weil die Person hofft ja durch die illegale Straßentherapie geheilt zu werden von ihrer ansteckenden Krankheit.
Ja.
Die sie sich bei Fachpersonal geholt hat.
Was auch gar keine Krankheiten sind, aber.
Naja, aber weil man ja dann ist gar. Ja, du. Das ist ja ein Witz alles.
Ja, ja.
Ein kleines Joke.
Es ist auch halt. Es ist weniger als Kritik gemeint und eher,
ja,
als so noch eine zusätzliche Ebene der Absurdität.
Ja, wie lustig die den das
Witz
bitte ist.
Untermalt.
Dass so, wenn wir mehr solche Nachrichten kriegen, dass die Leute sich irgendwas haben und dann zur Heilung zur illegale Straßentherapie gehen.
Ja.
Wie lustig.
Das ist halt auch, ne, was strukturell ähnlich ist zwischen Quantenheilung und der illegalen Straßentherapie.
Ja, ja, das stimmt.
Danach, das Programm danach muss auf jeden Fall dem diametral entgegengesetzt sein. Also das nächste Programm, was nach illegale Straßentherapie kommt, ist, ich boxe euch kaputt oder so.
Wie lustig wäre das
denn? Kommt vorbei, ich schlag euch K.O.
Und dann kommen die Leute, weil sie denken, geil, es kommen die Programme, du schlägst die wirklich K.O.
Es gab da diesen einen Sketch von Little Britain, was unfassbar schlecht gealtert ist, das nochmal nebenher an dieser Stelle. Aber es gab ja diese wiederkehrende Sketchreihe mit dem Hypnotiseur.
Ja,
schau in meine Augen, direkt in meine Augen, schau nicht dran vorbei, du bist in Trance und so weiter.
Und dann macht er eine ganz fantastische Show und setzt sich dahin und liest.
Genau, er hypnotisiert alle Leute, dass sie eine krasse Hypnose-Show sehen und setzt sich dann dahin und liest und dann schnipst er dann am Ende.
Und alle so, applaudieren.
Und alle applaudieren musst,
ne? Ja, wie lustig, stimmt.
Das ist so eine witzige, sketchy Idee.
Ja.
Das ist so eine kluge, lustige Idee.
Und worauf wolltest du jetzt hinaus?
Nee, da musste ich nur gerade dran denken. Weil ich boxe die Leute.
Ach so,
ich bedrohe die Leute, dass sie eine gute Comedy-Show gesehen haben. Wer was anderes behauptet, kriegt aufs Maul.
Wie lustig wäre das? Weil dann erschließt du ja eine neue, so eine masochistische Zielgruppe.
Ja.
Leute, die sich dann wirklich boxen lassen wollen, kommen dann und bezahlen Eintritt.
Ja. Cool, oder?
Cool.
A kinky welcome.
A kinky welcome. jedenfalls. Wir brauchen jetzt 100 Jahre schon für diese E-Mail. So, auf jeden Fall schreibt die Person, ich freue mich sehr, euch in echt sehen zu können. Und jetzt müssen wir eine kleine Aufgabe erfüllen. Mhm. Könnt ihr mir vielleicht noch kurz sagen, dass ADHS-Medikamente nichts Schlimmes sind und ich keine Angst haben muss davor? Würde mich bestärkt fühlen. Vielen Dank, dass ihr so awesome seid. Liebe Grüße aus der Tiefsee, beziehungsweise dem Ruhrgebiet.
Oh.
Also,
dicke,
du hast da mehr
dicke,
Erfahrung.
Dicke, große Umarmung an dich.
Ja.
Was? Heiliger.
Entschuldigung.
Also da hat auch tatsächlich das Wegniesen vom Mikrofon nichts geholfen. Das
ja, da ist doch ganz still, guck.
Nee.
Doch.
Siehst du den großen Blötz hier? Das
den
bist du. Das ist sogar, mein Mikrofon hat das sogar auch mit aufgenommen.
Gar nicht wahr. Da ist, siehst du davor die Stille, da ist gar nichts.
Ja, weil du da Anlauf genommen hast. Für den Sprint des Unrates aus deinen Nasennebenhöhlen. Raus, 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 raus. Evakuationsplan. Hat richtig gut funktioniert.
Solange ich das nicht höre.
Was? Hä?
Ja, leugne ich die Anwesenheit des Niesers auf Tonband.
Mann, nochmal Pause. Wir sind schon wieder abgeschwieft.
Ja, also Jan Philipp, ADHS-Medikamente.
Ja. Wir haben jetzt statt Angst vor ADHS-Medikamenten Angst vor Leas Nieser.
So, also kein Problem, die Medikamente, sonst komme ich und nies dir im Gesicht.
Eine von den gängigen Ängsten, die es so gibt in Bezug darauf, ist, dass das die Persönlichkeit verändert. Das stimmt in der Form so nicht.
Muss ich bestätigen. Also kann ich bestätigen.
Weil, man kennt das ja, du hast dann, das stereotype, klischeehafte Beispiel ist, du hast da so ein quirliges Kind, das hüpft die ganze Zeit durch die Gegend, kann sich nicht konzentrieren und dann kriegt das dann Ritalin und auf einmal ist das ganz ruhig oder total schläfrig oder so. Wenn man total schläfrig ist, kleiner Tipp unter der Hand, mit dem Beiwerk, ich bin kein Arzt und so weiter.
Ja, natürlich nicht.
Ist wahrscheinlich nicht die richtige Dosis.
Aha.
So, lustigerweise kann man aber nicht sagen, ob zu viel oder zu wenig.
Muss man ausprobieren.
Das hängt sehr vom Individuum.
Aber das ist ja meistens so, man muss immer ausprobieren mit Medikamenten.
Ja, muss man so ein bisschen sich einstellen. Und es gibt dann auch Kinder, die wollen das dann nicht nehmen, weil die, dann bin ich anders und so weiter. Und auch Erwachsene berichten das so. Und das wird dann immer so formuliert als, oh, die Persönlichkeit verändert sich. Das stimmt aber so in der Form eigentlich nicht. Was sich ändert, ist dein Gefühl zu deiner Persönlichkeit. Also die Art und Weise, wie man ist und wie es so in dir drin ist und in deinem Kopf und mit deinen Gedanken, dazu hast du ja ein Gefühl. Das fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise an. Das kann zum Beispiel sehr positiv sein, ne? Du denkst, oh, ich habe den ganzen Tag viele crazy Ideen und ich bin ein kreativer, flippiger Mensch und das gefällt mir total gut. Oder du du bist sehr ruhig in dir oder ne, ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und was sich ändert, ist das Gefühl, das du zu deiner Persönlichkeit hast. Also keine ADHS-Medikation macht aus dir einen anderen Menschen oder ändert deine Persönlichkeit. Tatsächlich sind rapide Persönlichkeitsveränderungen auch ein allgemeines Warnsignal, wenn es um Neurologie geht und um Gehirn und um Psyche und so weiter. Also das ist, wenn ihr merkt, dass sich, ohne dass die Leute Medikamente nehmen oder sonst irgendwas, wenn sich auf, ne, es ist alles normal und von innerhalb von ein paar Tagen ändert sich auf einmal die Persönlichkeit von jemandem, den ihr kennt, das ist kein gutes Zeichen. So.
Meistens ein Tumor. Nicht meistens. Kann ein Tumor sein.
Ja,
Tumoren können sowas auslösen.
Kann auch sein. Genau. Kann halt auch einfach eine psychische Notsituation sein. Gibt ganz viele Sachen, aber ist halt selten ein gutes Zeichen.
Ja.
Was, man muss das unterscheiden, aber von, die Leute arbeiten über Monate und Jahre an sich und verändern sich. Das ist halt was anderes. Das ist ein Prozess und das wählen die ja dann auch bewusst. So. Und dann nur, weil du manchmal diese Arbeit nicht mitbekommst, heißt das ja nicht, dass die nicht passiert ist. Also da muss man ein bisschen gucken. Aber so, kein ADHS-Medikament verändert deine Persönlichkeit. Worauf man so ein bisschen achten muss, sind so Nebenwirkungen, aber das ist ja bei allen Medikamenten so. Muss immer gucken, halten sich die Nebenwirkungen im Rahmen. Das sind halt dadurch, dass das halt ne Aufputschmittel sind, Herzrasen, hoher Blutdruck, Appetitlosigkeit und noch so ein paar andere Sachen. Das kann am Anfang auch häufiger mal passieren und pendelt sich dann, wenn man das eine Weile nimmt, ein bisschen ein. So, das jetzt so ein bisschen als allgemeine Tipps vorneweg. Also, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, oder die Person, die uns das jetzt geschrieben hat, irgendwie betäubt zu sein oder nicht du selbst zu sein oder müde zu sein die ganze Zeit, dann brauchst du wahrscheinlich noch ein bisschen länger, um dich einzugewöhnen oder du musst noch ein bisschen an der Dosis rumschrauben, dass das so eher in die richtige Richtung geht.
Es ist ein Marathon, kein Sprint.
Ist ein Marathon. Es gibt halt auch Leute mit ADHS, die bei denen funktionieren die Medikamente gar nicht.
Das
kommt auch vor. Das würde man dann halt merken, dass du so ganz viele von den Nebenwirkungen hast und
keine Veränderung?
Keine Veränderung, aber Herzrasen, Nervosität und eine ganz springende Aufmerksamkeit und so weiter. Also es ist, der Sinn und Zweck ist ja schon, dass die Medikamente dir helfen, dass du dich fokussieren kannst, dass es nicht mehr so wuselig in deinem Kopf drin ist und dass du Aufgaben auch beenden kannst und so weiter. Und manchmal auch so ein bisschen stimmungsstabilisierend, je nachdem, was das für ein Präparat ist. Und da muss man dann auch wirklich gucken, weil die unterschiedlichen Präparate machen auch nebenbei unterschiedliche Sachen. Mhm. Also zum Beispiel das Medikinet, was ich lange genommen habe, das hat auch eine stimmungsstabilisierende Wirkung. Mhm. Das heißt, dass du nicht mehr so krass nach oben und nach unten ausschlägst. Was natürlich, wenn das was ist, womit du Probleme hast, ein Vorteil für dich sein kann. Wenn das was ist, womit du keine Probleme hast, dann dann bringt dir das nichts. So, dann ist vielleicht ein anderes Präparat sinnvoller.
Ja.
Ich bin jetzt vor 2-3 Wochen ungefähr auf Elvanse umgestiegen. Und Elvanse zum Beispiel hat auch so eine leicht angstlösende Wirkung, dass du nicht mehr dir so viele Sorgen machst, was alles Schlimmes passieren könnte, nicht mehr so viel Angst vor allen möglichen Sachen hast. Und bei Medikinet früher hatte ich so gar nicht das Gefühl, dass das meine Persönlichkeit ändert. Mhm. Ich habe gemerkt, ne, dass ich mich fokussieren kann, besser fokussieren kann, dass ich besser arbeiten kann und so weiter. Und ich habe auch diese stimmungsstabilisierende Sache gemerkt. Und jetzt bei Elvanse, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sich meine Persönlichkeit ändert oder, wie wir gerade festgestellt haben, mein Gefühl zu meiner Persönlichkeit. Und bei Elvanse hatte ich jetzt schon das Gefühl, weil ich sehr daran gewohnt bin, dass ich vor jedem Scheiß Angst habe und mir die ganze Zeit Sorgen mache und ständig darüber nachdenke, was könnte Schlimmes passieren und was könnte, also was ist, wenn schlimmes Ding A passiert, was ist, wenn schlimmes Ding B passiert, was ist, wenn beide zusammen passieren und ich dann auch noch schlecht darauf reagiere und dann sagt jemand, da hast du aber schlecht darauf reagiert. Ne? Also und das hat sich ganz krass, also nicht ganz krass, aber das hat sich deutlich verändert. Das ist, seit ich Elvanse nehme, deutlich zurückgegangen. Und dadurch, dass ich aber so lange mit diesem immer sorgenvollen, immer ängstlichen Gefühl durch die Gegend gelaufen bin, war ich natürlich irgendwie daran gewöhnt. Und wenn das jetzt nicht mehr oder weniger da ist, dann ist ja das Gefühl, das ich aber so kenne, das Gefühl, was ich zu meiner Persönlichkeit habe, oder wie sich meine Persönlichkeit anfühlt in mir drin, ändert sich ja jetzt. Und dadurch, jetzt habe ich zum ersten Mal so richtig gespürt, was die Leute meinen mit, das verändert mich. Und das ist natürlich spooky, auf die, weil ne, so dein Lebensgefühl ändert sich, also wie sich das in dir drin anfühlt, ändert sich.
Das kann einem Angst machen, aber das passiert dir ja nicht, weil du hast ja Angst, löst es mir nicht. Also machst du dir keine Angst offensichtlich.
Und so schließt sich der Kreis. Trotzdem, also ich habe auch, ist auch ein bisschen komisch gewesen, ist auch immer noch ein bisschen komisch, aber das ist ja ohnehin was, wo ich hin will.
Ja.
Weil es ist ja furchtbar anstrengend, wenn du die ganze Zeit Sorgen hast und
dir ständig Angst hast. Ist furchtbar, ja.
Ja, es ist halt kein angenehmes Leben.
Nee.
So, es ist halt ein Leben voller Angst und voller Sorge. Und auch so ein bisschen, ja, fühlt sich halt ganz blöd an, weil das ja dann auch in der überwältigenden Mehrheit gar nicht eintritt.
Ja.
Das heißt, du fürchtest dich die ganze Zeit vor der Idee von Gespenstern sozusagen.
Ja.
Ohne dass die Gespenster wirklich existieren würden. Und dadurch, dass ich ja ohnehin dahin wollte und auch möchte, dass sich das nicht so anfühlt, sondern nicht entspannt und zufrieden und ja, zufrieden ist, glaube ich, ein gutes Wort, dass ich das bin, ist das halt ein Schritt in die Richtung. Und das hilft mir halt, dieses Spooky-Gefühl, das verändert sich jetzt, damit umzugehen, das auszuhalten, so ein Stück weit. Weil das ist auch was, wo man sich dran gewöhnt und was halt auch erschreckend ist. Ein bisschen so, als ich angefangen habe, Medikinet zu nehmen, war ich ja so, oh krass, mir war gar nicht klar, wie viele Gedanken ich die ganze Zeit im Kopf habe und dass die alle negativ sind.
Ja.
Und jetzt, als ich dann Elvanse probiert habe, war so, oh krass, und mir war gar nicht klar, wie viel Angst und Sorge ich deswegen die ganze Zeit empfinde, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann auf einmal weg oder beziehungsweise weniger ist. Und deswegen ist vielleicht, um zum Ende zu kommen von dem Ganzen, der beste Tipp oder das Beste, was ich sagen kann gegen diese Angst vor den ADHS-Medikamenten. Es gibt zwei Sachen, die das Beste waren, was ich jemals für mich gemacht habe. Das war die Autismusdiagnose und die ADHS-Diagnose in Verbindung dann mit dem ADHS dann auch die Medikamente dafür zu nehmen. Es war das Beste, was ich jemals für mich gemacht habe. Das hat sich so viel verändert, so viel gebessert seitdem. Und ja, weiß ich nicht, Elvanse ist auch jetzt in der Top 5. Also was ich meine ist, ich hoffe, dass der Umstand, dass das voll die positive Erfahrung sein kann und wie so eine neue Welt, die sich vor einem auftut, oder dass das das Beste sein kann, was man jemals für sich gemacht hat, hoffe ich, dass das euch so ein bisschen oder speziell dieser Person so ein bisschen die Angst nimmt, ein bisschen Hoffnung gibt. Und selbst wenn sich rausstellen sollte, dass diese Medikamente, das spezielle Präparat oder Medikamente allgemein nicht das Richtige für dich sind, du bist einen Schritt weiter.
Ja.
Du bist einen Schritt weiter auf dem Weg dahin rauszufinden, wie es dir gut gehen kann und was für dich funktioniert. Und wenn man das lange nicht gemacht hat, dann weiß man ja auch nicht, wie das geht, wie man das rausfindet und wie sich das anfühlt und was man machen muss. Das ist also ein Lernprozess. Und deswegen muss man zwischendurch auch mal Sachen ausprobieren, die nicht funktionieren und dann daraus dann weitermachen. Mhm. Alles ist Lernprozess.
Ja, das finde ich auch, das würde ich auch sagen. Vor allen Dingen, mir jetzt so ein großer Gedanke kam aus dem, was du jetzt erzählt hast, ist halt dieses, ich verstehe die Angst und die Sorge und selbst wenn man diese ganzen, ich sage jetzt mal, Vorurteile oder Nebenwirkungen oder so nicht kennt, da irgendwie täglich ein Medikament zu nehmen, das irgendwie halt ans Hirn geht, sag ich, na gut, alle Medikamente gehen ans Hirn so, aber ne, so, dass einem das total Angst macht, ist total nachvollziehbar. Mhm. Ich finde, was da ganz viel drin mitschwang, ist halt, selbst wenn das jetzt nicht sofort erste Sahne ist,
ja,
dass man nicht sofort den Kopf in den Sand steckt und irgendwie genau sagt so, oh nein, das war jetzt gar nichts für mich, das war ganz schlimm, ich nehme nie wieder was und ich mache das nie wieder und das ist alles ganz furchtbar, weil ich habe mich ganz schlecht gefühlt, sondern dann vielleicht zu sagen, okay, ich probiere so lange aus, bis ich merke, das tut mir jetzt gut.
Ja.
Weil das haben wir ja auch ganz oft auch irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis, dass die dann gesagt haben, ja, ich habe als Teenager irgendwie ADHS-Medikamente genommen und es war ganz furchtbar und deshalb mache ich das nie wieder.
Mhm.
Und da habe ich halt auch immer gedacht, so, ja, du hast es, also, wie lang war der Weg? So, weil Da kann ich ja auch, ne, aus Erfahrung sprechen, da kann ich ja auch irgendwie, wie viele Migränepräparate ich schon genommen habe. Ja. Du liebe Güte.
Ja.
Und das hat wirklich dann, wann wurde ich diagnostiziert? Mit 8 oder so?
Mhm.
Wo Mama dachte, ich hätte einen Schlaganfall und es war bloß Migräne.
Ja, bloß.
Bloß, ja. Hat jetzt bis vor 3 Jahren habe ich ja alles Mögliche genommen. Ja. Du liebes Lieschen, was habe ich nicht alles ausprobiert? Und
ich kann mich fast gar nicht an eine Zeit erinnern, wo du nicht Migräne hattest. So.
Gab also, ja auch keine, wo ich nicht Migräne hatte. Also es gibt immer Phasen, wo es besser ist und wo es schlechter ist. Jetzt hatte ich zum Beispiel jetzt die letzte Zeit, gerade mit den vielen Wetterumschwüngen und viel war los und so, hatte ich sehr viel Migräne, sehr viel Kopfschmerzen. Mhm. Trotz Medikamenten, aber ich komme ja auch aus einer Phase, wo ich mehrmals täglich Anfälle hatte und so, ne?
Ja.
Und das dauert und man muss dranbleiben und irgendwann findet man was und es macht Angst und es ist ganz spooky und ich habe ja auch zum Beispiel mal so Epilepsie-Medikamente genommen und so, die waren auch ganz gruselig, was die alles mit mir gemacht haben und so, aber man darf nicht aufgeben, wenn man sich selber lieb hat. Und man sollte sich selber lieb haben.
Ja. Und mir ist über dem, was du gesagt hast, noch eine Sache eingefallen, die mir auch geholfen hat aus der Förderung. Niemand kann dich zwingen, diese Medikamente zu nehmen.
True.
Also es kommt kein Neurologe und es kommt nicht die Leute Polizei und sagt, du musst jetzt aber deine Tabletten nehmen. So. Das ist deine eigene freie Entscheidung. Und wenn du sagst, das funktioniert nicht für mich, das ist nichts für mich, dann ist das okay und valide.
Ja,
absolut. Gut, total.
Ja,
das einzige Kriterium, das deine Entscheidung da beeinflussen sollte, ist, geht's mir damit besser oder nicht?
Ja.
Hilft
immer
mir
so,
das, mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte?
Wie beim Optiker. Der schiebt ein Glas davor, besser, schlechter, gleich. Der schiebt das nächste Glas davor, besser, schlechter, gleich.
Ja.
Und du musst immer abschätzen, besser, schlechter oder gleich.
Ja. Ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ah, okay, ich darf das entscheiden. Ich habe da die Kontrolle. So. Es ist jetzt nicht, ich muss das machen, weil, und es ist egal, was es mit mir macht.
Ja.
So. Nein, nein. Guck, was macht es mit dir? Gib dem eine Chance, probier das aus. Und, aber du bist der abschließende, ultimative Maßstab, ob das was für dich ist oder nicht.
Schöner Schlusssatz, Jan Philemann.
Ja, das gilt übrigens für euch alle da draußen.
Ja, und für alles.
Und für alles. Dann seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt, Jan Philipp redet über das Mittelalter. Tschüss.
Tschüss.